eine Woche rum. Mir fällt auf, fehlt der Mumm und die Muse auch, mich zu kümmern, mich zu hegen und zu pflegen. Drum mach ich jetzt den Vorhang auf, stelle fest, was ich brauch, ist ganz einfach, ich warte, Stäbchen fürs Gehirn.
Hallo, servus, grüß euch. Ich hoffe, ich habe euch nicht erschreckt. Entschuldigung, falls doch. Ich bin, wie immer, euer Host, der Perle. Und ihr hört die neue Folge des Podcastes Wattestäbchen fürs Gehirn. Und jetzt geht's los. Wie geht's euch? Ich tue jetzt so, als hätte ich jetzt eine Antwort gehört von euch. Hey, cool, freue mich, dass es euch gut geht. Ich glaube, egal wie lange ich das Ding machen werde, also ich meine, Folge 24, mit der nächsten Folge sind wir vierteljahrhundertlich oder so. Ich glaube, es wird nie richtig normal werden, hier alleine zu reden. Also das wird sich nie normal anfühlen. Ich glaube, man denkt doch immer, oder? So, wenn es so Situationen gibt, oh ja, das muss man oft genug machen und irgendwann stellt sich dann so ein Gefühl ein. Ich glaube, dass das sehr, sehr oft, wenn jetzt sogar fast immer, ein absolutes Hirngespinst ist, was man sich da vorstellt, wie sich das anfühlen soll. Ich glaube, das fühlt sich einfach nie so an. Ah, ist schon wieder arg philosophisch jetzt. Aber ich glaube, dass man da einen Geist verfolgt. Oh, ich steige eigentlich schon direkt ins Thema ein, aber das kommt erst später und deswegen nehme ich diese echt wirklich total improvisierte Überleitung. Ich schwöre, die nehme ich jetzt nicht an. Danke, Perle, für diese Überleitung, aber ich kann sie gerade nicht gebrauchen. Ist okay, Perle. Folgendes. Kleines Update so zu der aktuellen Situation. Einfach nur, was sich so getan hat. Also, ich nehme immer noch das Methylphenidat. Ich glaube, ich war letzte Folge auch schon bei der Dosis 25 Milligramm und 20 Milligramm. Ich bin bei der geblieben. Die funktioniert echt gut. Die Wirkung ist nach wie vor die gleiche. Mein Leben ist nach wie vor um 180 Grad gedreht. Mir geht's richtig gut. Wieder. Denn letzte Woche war ich krank, deswegen Folge wieder ausgefallen. Sorry. Ich hatte eine Erkältung. Wahrscheinlich Corona. Also ich habe keinen Test gemacht, weil das macht man ja heute nicht mehr. Aber von den Symptomen her hat es sich wie Corona angefühlt. Und wenn es Corona war, dann war das mein erstes Mal Corona, wo es mich so richtig, richtig zerlegt hat. Ich habe unfassbar viel Schmerzen gehabt, so Gliederschmerzen und alles. Mein ganzer Körper halt irgendwie war total empfindlich. Wenn ich meine Haare gefasst habe oder irgendwie meine Haare berührt habe, also auch wenn ich auf der Couch gelegen bin und mein Kopf halt einfach quasi im Kissen gelegen ist, dann hat mein Kopf wehgetan, immer wenn sich meine Haare bewegt haben. Und ich bin dann irgendwann am zweiten oder dritten Tag, wo es dann so richtig losging, bin ich einfach nur noch in der Badewanne gelegen. Und habe irgendwie die ganze Zeit warmes Wasser nachlaufen lassen. Ich will gar nicht wissen, wie viel Wasser ich verschwendet habe. Eigentlich habe ich schlechtes Gewissen, aber ich wusste mir nicht mal anders zu helfen. Das ging einfach nicht. Naja, egal. Aber das ist jetzt unwichtig. Ist hier kein Erkältungspodcast oder irgendwie sowas. Ich find's einfach nur wieder absolut geil, wie mich früher so eine Erkältung ziemlich rausgekugelt hat. Ja, also ist war jetzt nicht immer zum Sterben oder so, also es war jetzt nicht so, dass ich meine das jetzt nicht im Sinne von Männergrippe und dann rufen sie Mama an und so. Ich mach das schon gern mal, meine Mama anzurufen und zu jammern, aber dann ist es eine bewusste Jammeraktion quasi, das ist jetzt ein anderes Thema. Aber ich meine schon so Erkältung, also so flach liegen und dann halt einfach keinen Bock haben, was zu machen, ne, ist ja grundsätzlich erstmal was total Normales und ist auch voll okay. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, jeder Mensch auf diesem Planeten kennt es. Wenn aber dann sowas in Anführungsstrichen Lächerliches wie eine Erkältung dazu führt, dass das dein komplettes Leben aus dem Gleichgewicht bringt und du wieder nicht funktionierst, dann ist es natürlich ultra frustrierend. Und ich kenne diesen Struggle so gut, weil dieser Struggle war bis einfach vor zwei Monaten, war das auch jedes Mal der Fall für mich. Eine Erkältung war immer so, Alter, das wird jetzt ultra anstrengend, dass du aus diesem Loch, das darauf folgt, einfach irgendwie wieder rauskommst. Und jetzt merke ich wieder, Und ich kann einfach nicht anders, als dieses Medikament wieder zu loben. Beziehungsweise, nein, halt stopp, diese Wirkung, die dieses Medikament auf mich hat, toll zu finden. So, das ist eine bessere Wortwahl. Weil dieses Medikament so viel, also ich rede natürlich vom Medikinet, wie immer, Methylphenidat, der Wirkstoff, weil es so viel Leidensdruck aus meinem alltäglichen Leben rausnimmt, dass mich sowas wie eine Erkältung jetzt eben nicht total aus dem Leben schießt. Obwohl ich ja während der Erkältung auch das Methylphenidat natürlich abgesetzt habe. Wieso soll ich das da nehmen? Ich habe ja eh nicht in einem herkömmlichen Sinne funktioniert oder funktionieren müssen. Ne? Also da bin ich schon so, wenn man krank ist, ist man krank und dann erholt man sich. So, also da bin ich auch, also das ist so dieser, das ist meine Wissenseinstellung dazu. Ne? Also ich finde, wenn du krank bist, dann darfst du rumsandeln und wenn du krank bist, dann darfst du dich einfach auch mal am Arsch lecken lassen. Es sollte halt nur nicht danach dazu führen, dass wenn die Krankheit dann sich wieder verabschiedet, dass du dann aber nicht mehr aus diesem Loch rauskommst. So, das war ja, also das ist das für mich das Problem. Aber während einer Erkältung oder während Corona oder Grippe muss, finde ich, einfach niemand produktiv sein. Das finde ich aber absoluten Schwachsinn. So, also habe ich das Methylphenidat ja während der Erkältung oder der Corona-Erkrankung oder whatever abgesetzt, habe nichts gemacht, bin die ganze Zeit nur auf der Couch gelegen oder wie gesagt in der Badewanne und habe schon gemerkt, wie die Gedankenmuster immer noch da sind, weil ich ultra oft mich ertappt habe, dass ich ein schlechtes Gewissen habe. Oh, scheiße, du machst nichts. Ne? Also es ging sofort wieder auf mich und habe sofort wieder mich versucht, in die Verantwortung zu nehmen, was absoluter Schwachsinn ist. Wieso nehme ich mich da in die Verantwortung? Ich war ja krank. Und ich war wirklich krank und also das habe ich bei solchen Sachen eigentlich eher nicht so häufig. Ich habe eher immer lange Erkältungen und dann dafür aber recht schwach und ich krieg's ja nicht weiter. Dass ich es mal wirklich so eine Woche lang intensiv habe, das hatte ich echt schon Ewigkeiten nicht mehr. Also ich habe doch nichts, wo ich mir einen Vorwurf machen müsste und habe mich dabei ertappt, wie ich diese Gedanken hatte und habe dann auch interveniert und habe zu mir gesagt, nee, Perle, ist alles gut, du bist krank, komm mal clear. Und was war? Die Krankheit verabschiedet sich. Ich merke so, okay, die Symptome gehen zurück. Es geht wieder. War dann auch noch letzte Woche ein Tag in der Arbeit, wobei das vielleicht zu früh war. Möchte an der Stelle auch sagen, ich wurde nicht gezwungen. Ich habe das absolut freiwillig und aus eigenem Wunsch heraus gemacht, in die Arbeit zu gehen, weil ich halt einfach nicht mehr daheim hocken wollte. So, ich wollte einfach nicht, dass mir die Decke weiterhin auf den Kopf fällt. Anyways, war aber wahrscheinlich ein bisschen doof, weil es mich schon echt sehr beansprucht hat und ich schon echt ziemlich am Arsch war. Und dann habe ich das Methylphenidat wieder genommen und jetzt habe ich meine Wohnung wieder sauber gemacht und alles ist gut. Ich schreibe mein Bullet Journal wieder, das hatte ich halt während der Erkältung auch aufgehört, aber ist doch egal. So, ich schreibe mein Bullet Journal wieder, alles wieder beim Alten. Und das ist halt, das ist der Unterschied, den dieses Medikament für mich gerade macht. Es ermöglicht mir, ein Leben zu führen, was sich so normal, in Anführungsstrichen, was ist schon normal, aber was sich so normal anfühlt, wie es nur irgendwie geht. Das, was ich mir immer vorgestellt habe, wie das halt für andere Menschen, nennen wir sie mal gesunde Menschen da draußen, so wie es für die funktioniert. So funktioniert es für mich jetzt auch. Ja, eine Erkältung ist nervig und ist scheiße, aber es ist halt auch nur eine Erkältung und danach geht's halt wieder. Und genauso ist es jetzt auch. Es folgt einfach nicht ein ultra tiefes Loch, aus dem man sich rauskämpfen muss, sondern es ist halt, jetzt fühlt sich's an wie einfach so den Schweinehund überwinden. Ja, so dieses Klassische, das ja jeder von uns kennt. Und ne, wie schon oft gesagt, der Unterschied von depressiven Menschen zu nicht depressiven Menschen war noch nie, dass die depressiven Menschen Symptome oder Erlebnisse haben, die nicht depressive Menschen nicht haben, sondern die Möglichkeit, das zu überwinden, diese Machbarkeit dieser Probleme, das ist immer der große Knackpunkt. Und meine Probleme sind für mich jetzt machbar. Und meine depressiven Symptome sind so gut wie weg. Wenn man jetzt absieht von der Erkältung, was absolut okay ist, dass man da eine leicht depressive Verstimmung hat, würde ich sagen. Und das ist einfach nur krass. Kein Antidepressiver dieser Welt hat es geschafft, meine depressiven Symptome wirklich auszumerzen. Und es bestätigt einfach nur das, was ich jetzt immer wieder schon gesagt habe. Es war diese verpasste, unter das Radar gefallene ADHS-Diagnose, die mir das jetzt ermöglicht. Jetzt haben wir das Problem wirklich am Ursprung gepackt. Und das löst natürlich auch das Problem der Depression. Und ich will mich da jetzt nicht drauf ausruhen und irgendwie sagen, naja, die kommt nie wieder. Nee, also mir ist es schon klar, dass das eine chronische Diagnose mittlerweile ist bei mir. Und ich werde dann nach wie vor, genauso wie halt davor auch, also vor Medikinet, meine Abwehrmechanismen weiterhin verschärfen und halt weiterhin achtsam durchs Leben gehen. Weil natürlich bin ich trotzdem nicht davor gefeit, wieder depressiv zu werden. Die Häufigkeit wird vielleicht jetzt halt weniger, also fühlt sich zumindest so an, als wäre ich da auf einem guten Weg. Naja, egal, das so viel dazu. Und da muss ich noch kurz zur letzten Folge was sagen oder generell jetzt auch nochmal was zum Medikinet, weil ich einfach nur möchte, dass das richtig verstanden wurde und wird. Ich habe ja mehr oder weniger letzte Folge eine Empfehlung ausgesprochen oder gesagt, hey, probiert das aus. Also was mir natürlich wichtig ist und was aber ja auch gar nicht anders geht, weil es ja ein Psychopharmaka und ein Betäubungsmittel, also ein Medikament, das unter das Betäubungsmittelgesetz fällt, ist, ich rede natürlich von Menschen, die die gesicherte Diagnose haben, und ich rede natürlich von Menschen, die einen Leidensdruck haben, mit dem sie sich fachärztliche Unterstützung suchen möchten oder gesucht haben. Also ich spreche natürlich explizit die Menschen an, die überhaupt für dieses Medikament in Frage kommen, und möchte einfach nur den Menschen, denen es vielleicht so ging wie mir, dass sie skeptisch waren und gesagt haben, ah ja, krasses Medikament, viele Nebenwirkungen, das ist alles nicht von der Hand zu weisen. Das ist definitiv der Fall und das ist nach wie vor immer noch eine Entscheidung, die man sich gut überlegen muss. Ich möchte diesen Menschen einfach nur sagen, dass das, was dieses Medikament verändern kann, das wirst du erst realisieren, wenn du es probiert hast. Es ist unmöglich, das wirklich, also meiner Meinung nach zumindest, ist es unmöglich, wirklich wahrhaftig zu verstehen, wie sehr sich dein Leben als ADHS-Patientin verändern wird, wenn dieses Medikament bei dir wirkt. Und man findet nur raus, ob es wirkt, wenn man sich darauf einlässt, eine Behandlung zu beginnen. Und das entscheidet dann aber trotzdem weiterhin ja der Facharzt oder die Fachärztin, weil, Punkt. Dafür haben die das studiert, wa? Und dafür geht man ja zu denen, so. Man kann ja nicht einfach jetzt in die Apotheke gehen und dann sagen, hey, ja, der Perle in seinem Podcast hat gesagt, hier, Medikinet ballern, yo, 50 Milligramm bitte. Nee, kriegst ja nicht, also es geht ja gar nicht. Aber mir war das einfach nur nochmal wichtig, das schon klarzustellen. Ich bin nach wie vor nicht von der Pharmaindustrie gekauft und mache jetzt irgendwie Werbung für die, sondern, naja, ein bisschen Werbung habe ich dafür schon gemacht, aber halt jetzt aus absoluter Überzeugung. Ja, mein Leben ist halt jetzt einfach ein anderes. Jetzt habe ich habe gerade auf die Uhr geguckt, ich habe schon wieder eine Viertelstunde geredet, oh Gott, und ich habe mit dem Thema noch gar nicht angefangen. Weil ich hatte ja diese total tolle Überleitung, ganz am Anfang, erinnert ihr euch noch? Da ging es darum, ob man ein Hirngespinst verfolgt, ob das überhaupt realistisch ist, das Gefühl, das man sich da vorstellt. Und darum soll es jetzt heute gehen. Es geht nämlich heute um das große L, Liebe. Liebe, Zuneigung, Partnerschaften, Sex, Romantik. Okay, let's go. Es war folgendermaßen. Ich habe mich mit einem sehr guten Freund unterhalten, der mir eine Geschichte erzählt hat, was bei ihm gerade so abgeht, und es war halt ein klassisches, ich habe mir das und das mit ihr vorgestellt und sie kann mir das aber nicht bieten. Und dadurch ist meine Vorstellung von dem Ganzen, dass das real wird, puff, hat sich in Luft aufgelöst. Ein Dilemma, welches wahrscheinlich jeder Mann und jede Frau und alle dazwischen auf dieser Welt nachempfinden können und schon mal erlebt haben. Und dann ist dieser Satz gefallen und ich möchte mich da ja, und ich weiß, oder ne, warte, nee, ich muss nochmal überlegen. Hold on. Bleib da mit der Aufmerksamkeit, bin gleich wieder da. Aber ich mache das jetzt live. Also ich schneide das jetzt auch nicht raus. Könnt ihr knicken. Niemals mache ich das. Das ist ein realer Podcast. Der ist authentisch. Also, der Satz ist gefallen. Ja, ich weiß, ich mache mich da auch abhängig von den Frauen, wenn ich die Bestätigung haben will und mich das jetzt dann ja quasi so in ein Loch zieht. Ne? Also dieser Einfluss, den so eine Entscheidung von einem Gegenüber, in dem Falle halt einer Frau, haben kann auf dein Leben. Und dann hat er was gesagt, was so sehr mit mir resoniert hat, weil ich es so gut von mir selber auch kenne, diesen Gedankengang. Und ich weiß das alles ja, dass ich mich nicht von anderen abhängig machen sollte, von der Zuneigung, von der Bestätigung von anderen, sondern dass ich ja trotzdem, also habe ich das überhaupt verdient, sowas, ne? Also dass man sich dann diese Frage stellt, habe ich das verdient, geliebt zu werden, wahrhaftig geliebt zu werden, nach den Vorstellungen, die man selbst auch eben von Liebe hat. Und dann hat er sich diese Frage selbst beantwortet, ja, natürlich habe ich das verdient, ich weiß das, aber ich spüre es nicht, ich fühle es nicht. Und das ist genau wie das so ein Punkt, wo ich ihm dann gesagt habe und auch jetzt euch sagen möchte, dieses Verfolgen von dem Gefühl, ne, dass man quasi, man hat einen Wissensstand, nämlich ich bin selbst etwas wert, auch wenn jemand anderes mich ablehnt, quasi, ne, um es mal jetzt in so allgemeinen Worten zu fassen. Und dann erwartet man ein Gefühl bei sich selber, dass sich das gut anfühlt, und dass man das wahrhaftig halt einfach auf einer emotionalen Ebene spürt, dass man sich das selbst geben kann. Und ich stelle jetzt diese These auf, dass dieses Gefühl nicht existiert. Ich behaupte, dieses Gefühl ist ein Geist, den man verfolgt. Weil erstens ist es meiner Meinung nach absolut okay, Bestätigung von außen haben zu wollen und sich ein Stück weit auch davon abhängig zu machen oder abhängig zu fühlen. Es ist natürlich wie immer eine Gratwanderung. Nichts auf dieser Welt ist leicht. Das haben wir mittlerweile alle rausgefunden, die schon genügend Jahre auf diesem Planeten verbracht haben. So rum, deutsch, schwer, danke. Also natürlich ist da nichts einfach so auch in Stein gemeißelt. Es ist immer okay, sich von anderen abhängig zu machen, und es ist nie okay, sich von anderen abhängig zu machen. Es ist immer eine Gratwanderung, immer ein Kompromiss. Aber ich finde das grundsätzlich nichts Schlimmes. Natürlich ist es extrem wichtig, sich das selbst zu geben. Das war bei mir ja auch hier schon Thema. Und das glaube ich, ist schon etwas, was man dann auch spürt, wenn man sich selbst mag und sich selbst diese Bestätigung gibt. Aber das ist was anderes und hat eine andere Qualität, als wenn das von außen kommt. Und ich finde nicht, dass das eine das andere ersetzen sollte oder überhaupt ersetzen kann. Also das meine ich damit, dass dieses Gefühl, das glaube ich, da verfolgt man einfach ein falsches Ziel, ein falsches Gefühl, welches nicht wirklich existiert. Ich kann mir selbst Bestätigung und Zuneigung bis zu einem gewissen Grad geben, und die sollte natürlich ankommen, das sollte sich gut anfühlen. Aber ein, nennen wir es mal ein Loch oder ein Ungleichgewicht in mir, welches gerne ausgeglichen werden möchte, ein Loch, das gerne gefüllt werden möchte, ja, ein Bedürfnis von mir, das gestillt werden möchte, ist ja auch an eine Bedingung geknüpft, nämlich ich möchte, dass du dieses Bedürfnis bitte für mich erfüllst, weil ich dich hübsch finde, weil ich dich heiß finde, weil ich dich mag, weil ich dich lustig finde, whatever floats your boat. Ist doch auch egal. Ne? Aber natürlich ist es an diese Bedingung gekoppelt, dass das von dir kommen muss. Von dir meine ich jetzt, du Person, mit der ich quasi gerade rede, die du mich irgendwann mal sehr glücklich machen wirst. Und wenn das diese Person aber nicht möchte oder nicht kann oder was auch immer, es ist ja absolut okay, dass es enttäuschend ist, und es ist absolut okay, dass man sich das nicht selber geben kann. Ich fände es absolut Ja, ich finde es gefährlich zu denken, dass man sich das selber geben kann. Was man machen kann, ist natürlich zu überlegen, sollte dieser Punkt, dass ich von außen eine Bestätigung bekomme, dass ich von außen Zuneigung bekomme, sollte mir dieser Punkt so wichtig sein? Das sind ja alles legitime Gedanken. Es gibt bestimmt Menschen, und mein Vergangenheits-Ich zählt absolut dazu, die sich so sehr über außen definiert haben, dass jede kleinste Ablehnung der Weltuntergang war. Na, also ich musste jedem gefallen und jeder muss mich mögen und niemand darf mich kacke finden. Ja, okay. Natürlich ist das nicht gesund und natürlich ist es schädlich für einen selbst. Aber darum geht's ja gerade nicht. Mir geht's nur um diese grundsätzliche Trennung. Zuneigung, Bestätigung von außen ist etwas grundlegend anderes als Zuneigung und Bestätigung von innen. Beides ist wichtig. Beides für mich ist der Schlüssel zum einem ausgewogenen und glücklichen Sein. Und auch nicht nur in romantischer Hinsicht, sondern natürlich auch in freundschaftlicher Hinsicht. Ich habe nicht Freunde einfach nur, damit ich Freunde habe. Ich habe Freunde, die ich bewusst in meinem Umfeld oder in meinem Leben etabliert habe, weil diese Menschen mir gut tun und weil die mir wichtig sind und weil ich die liebe. Also, ne, ist ja irgendwo klar. So, ich will ja nicht einfach, also mittlerweile will ich nicht einfach nur noch mit jedem befreundet sein. Wobei ich nach wie vor trotzdem immer noch Bühnenmensch bin und natürlich versuche, jedem zu gefallen. Ne? Also machen wir uns nichts vor. Aber jetzt fühlt es sich halt nicht mehr so toxisch an, würde ich sagen. Ne? Moment, ich muss mir ganz kurz Licht anmachen. Ich sehe nämlich nicht mehr, was ich mir aufgeschrieben habe. So, das war jetzt eine ganz, ganz kurze Pause, weil ich natürlich auf Pause gedrückt habe und dann direkt wieder aufnehme und ich war für euch ja quasi nie weg. Zauberei. So, jetzt gehen wir mal auf meine Punkte, eigentlich mir notiert habe, weil jetzt wird's schon ein bisschen philosophisch. Ich habe mir aufgeschrieben, muss ich meine Ansprüche, Wünsche ändern oder muss ich meinen Wunsch ganz aufgeben, weil das ja zu einer Erwartungshaltung führt. Und jetzt wird's interessant, jetzt war ich nämlich bei meinem Therapeut letztens wieder in der Sitzung und habe mit ihm auch drüber geredet, weil ja das bei mir schon auch ein Thema ist, dass ich mir denke, okay, ich stelle mir die Frage zwar nicht, ob ich es verdient habe, dass ich geliebt werde oder dass ich das irgendwann mal habe, was ich mir vorstelle, also die Frau zu finden, die mich von Hocker haut und die ich auch noch vom Hocker hauen darf. Verstehst? Das ist ja, also es gab ja schon genügend Frauen, die mich vom Hocker gehaut haben und es gab ja auch schon genügend Frauen, die ich, also ich hoffe, das klingt jetzt nicht arrogant, aber die auch ich vom Hocker gehaut habe, es hat sich halt irgendwie noch nie überschnitten. So, das war immer nur entweder ich oder sie, aber nie wir beide. Und das ist ja so das große Ding, die eine muss ich gar nicht finden, die eine, in die ich mich total verliebe. Ich verliebe mich recht schnell und das ist auch okay. So, ich mag Menschen halt mittlerweile, meistens, manchmal, kommt drauf an. Aber man hätte jemanden zu finden, der das halt erwidert, ne? So, wo du das halt einfach auf beiden Seiten hast, wo du dann denkst, okay, cool, nice, danke, dass ich dich lieben darf. Props. So, jetzt, genau, also zurück dazu. Habe ich mit meinem Therapeuten drüber geredet und das ist eine dieser Sitzungen gewesen oder eines dieser Themen, wo ich nicht ganz mit ihm übereinstimme. Oder wo ich ihn vielleicht auch falsch verstanden habe, glaube ich aber nicht. Aber wir haben zum Beispiel drüber geredet, ob man sich manche Möglichkeiten, eine Beziehung zu haben oder eine romantische Beziehung, einen Fling, whatever, zu führen, weil man das Ganze zuvor zu stark eingrenzt. Und am einfachsten erkläre ich das an dem Beispiel Monogamie, Polygamie. Natürlich muss nicht jeder Mensch auf dieser Welt polygam leben. Aber, machen wir uns nichts vor, das ist gerade recht trendy, zu Recht, meiner Meinung nach. Ich könnte für meinen Part jetzt auch nicht sagen, ob ich damit klarkommen würde oder nicht, weil ich es einfach noch nie hatte und deswegen mir das nicht eingestehen würde, das auszuschließen oder zu befürworten. I don't know, ich muss es definitiv erst noch herausfinden. In meiner Vorstellung lebe ich aber schon monogam. Jetzt finde ich aber Monogamie ein ziemlich interessantes Thema, weil was bedeutet eigentlich monogam? Und nein, ich lese jetzt keinen Wikipedia-Artikel vor, sondern ich rede jetzt davon, wie wir es ja eigentlich verstehen. Ne? Also man hat einen Partner bis ans Lebensende, kriegt Kinder, adoptiert keine Kinder, kriegt keine Kinder, whatever. Aber man bleibt halt zusammen, bis das der Tod uns scheidet. Aber ist es die Realität für uns Menschen überhaupt, dass wir nur einen Partner haben? Nee, natürlich nicht. Wir führen doch alle Beziehungen mit verschiedenen Menschen. Wir führen sie halt, Obacht, hintereinander und nicht gleichzeitig. Aber sehr, sehr selten verliebt man sich zum ersten Mal und heiratet diese Person. Natürlich gibt's das, aber das ist doch ultra selten, oder? Also das erlebt man doch nicht ständig, ist ja definitiv die Ausnahme. Also sprich, der Durchschnitt von uns macht mehrere Erfahrungen mit mehreren Partnern. Und der einzige Unterschied, den ich eigentlich zur offenen Beziehung und zur Polygamie sehe, ist, dass wir das halt nicht gleichzeitig machen, sondern wir machen es halt nacheinander. Und deswegen, ich habe das vorher in irgendeinem Artikel gelesen, besser beschreiben, wer wird uns Menschen halt, dass wir paarbindend sind. Ne? Wir binden uns irgendwann als Paar und sagen so, ab jetzt nur noch du und niemand anderes mehr. Aber ist es nicht auch menschengemacht? Ist es nicht ein soziales Konstrukt, Monogamie? Es gibt zum Beispiel ja Monogamie schon auch im Tierreich, aber das ist ja deutlich die Ausnahme. Also ich glaube, diese Pinguine wären ja so ein klassisches Beispiel dafür, die da irgendwie ja zusammen quasi ihr Leben lang bleiben. War das nicht sogar? Oh, jetzt wird es natürlich wieder höchst spekulativ, weil ich wieder nicht recherchiert habe und einfach nur mir gerade was einfällt, während ich den Podcast aufnehme und ich das jetzt aber unbedingt sagen will. Und ich sag's jetzt auch einfach, weil ich es einfach voll cool finde. Es waren sogar diese Pinguine, dass wenn da ein Weibchen oder ein Männchen verstirbt, ein anderer, nicht gebundener Pinguin, Männchen oder Weibchen, den Platz des der Verstorbenen einnimmt. Egal, ob das vorher eine Frau war und jetzt dann macht's ein Mann oder davor ein Mann und da macht's eine Frau. Also es binden sich dann da quasi auch durchaus gleichgeschlechtliche Pinguininnen, weiß ich nicht, da klingt das Gender ein bisschen doof. Und man könnte quasi sagen, das ist für all die, die immer damit argumentieren, dass doch Homosexualität, das ist ja unnatürlich. Ja, bist dir sicher, Bro? Hast wirklich mal in die Natur geguckt? Oder lebst du halt einfach nur in deiner Bubble und in deiner Vorstellung von Natur? Aber das war jetzt nur, ich kann jetzt da nicht weiter drauf eingehen, sonst spreng ich heute den Rahmen. Ich wollte damit nur sagen, sowas gibt's in der Natur eben schon, du Horst. Egal, zurück zum Thema. Also, muss ich jetzt aber grundlegend meinen Blick auf das Ganze ändern? Ist vielleicht, bin ich einem sozialen Konstrukt Opfer gefallen? Nee, hä? Scheiße. Hey, mein Deutsch ist so schlecht immer, wenn ich das hier aufnehme. Ich schwöre, wenn man sich im echten Leben mit mir unterhält, bin ich nicht ganz so dumm. Meistens. Also, aber ihr wisst schon, was ich meine. Also, bin ich dem sozialen Konstrukt zum Opfer gefallen? Haha, Deutsch, jetzt funktioniert's. Dass man ja eine Monogamie zu führen hat. Und dass man heiraten muss. Und dass man Kinder kriegen muss. Und dass man ein Haus bauen muss. Das ist ja alles. Kommt ja keiner auf die Welt und hat diese Gedanken. Das ist alles ein soziales Konstrukt. Das hat sich irgendwann die Menschheit überlegt und gesagt, jo, das machen wir jetzt so. Und mir geht's jetzt auch nicht darum, hier jetzt der Ehe ans Bein zu pissen und zu sagen, das ist jetzt out of date, das macht man nicht mehr so. Die Ehe braucht mal ein Update auf Ehe 2.0. So. Ja, und vielleicht braucht sie das schon. So, das will ich jetzt gar nicht sagen, weil, also irgendwie, ne, die Welt hat sich schon immer weiterentwickelt, wir können dann einfach stehen bleiben, das hat noch nie funktioniert. Aber mir macht das gerade fertig, mir da jetzt so viel Gedanken drüber zu machen. Ich dachte immer, ich weiß, was ich will. Also ich weiß ja auch, was ich will. So, ich will jemanden finden, den ich lieben darf, der mich auch liebt und die mit mir Kinder macht. Also ich habe definitiv schon vor, und da bin ich jetzt auch total langweilig und stereotypisch wahrscheinlich, ich will meinen Fußabdruck hinterlassen auf dieser Welt. Und das machst halt am physischsten, sage ich jetzt mal, am greifbarsten machst du das doch mit Kindern. Natürlich kannst du das mit Geschichten machen. Als Künstler denkt man sowieso auch immer, ja, ich hinterlasse meine Kunst und die wird mich überleben. Alles cool, absolut legitimer Gedanke. Aber natürlich fände ich es cool, so ein Mini-Mi groß zu ziehen und den so zu formen, wie ich mir das vorstelle. Und du wirst jetzt Arzt, Sohnemann. Nee, natürlich nicht. Der soll machen und sie soll machen, was sie wollen, ist mir doch kackegal. So glücklich sollen sie sein. Und ich will meinen Kindern das mal ermöglichen können. Das finde ich eigentlich das Geile daran. Das finde ich das Geile an dem Gedanken, irgendwann mal Vater zu sein. Dass ich Menschen, die es nur gibt auf dem Planeten wegen mir, dass ich denen Sachen ermöglichen kann. Dass ich ihnen helfen kann dabei, das zu machen, was sie wollen. Das zu machen, was sie sich vorstellen, dass sie sich ausprobieren können und dass sie immer wissen, dass sie absolut sicher sind, während sie das machen. Und dass da jemand da ist, der ihnen das, so gut es halt logischerweise geht, ermöglicht. Also ich kann mir ja auch nichts aus dem Hut zaubern, aus dem Arsch ziehen, aber ich kann mir zumindest die Aufgabe stellen, alles zu versuchen, dass meine Kinder irgendwann mal in einer Welt aufwachsen und in einer Familie aufwachsen oder in einer Umgebung aufwachsen, in denen ihnen einfach so wenige Steine wie möglich in den Weg gelegt werden. In welcher Hinsicht auch immer, sei es in beruflicher Hinsicht, du willst nochmal studieren, go for it, hast meinen Segen, natürlich. Ich finde diesen ganzen Gedanken, den die Menschheit und vor allem wir Deutschen immer noch haben, ja, machst die Ausbildung und dann gehst du 40 Stunden in der Woche in die Arbeit und ich finde das alles so unsexy und so dämlich. Und nicht, weil ich Arbeiten scheiße finde. Ich finde nur dieses wieder mal gesellschaftliche Konstrukt von Arbeit und diese Einstellung, die wir zur Arbeit haben, die finde ich wirklich eine Katastrophe. Aber wir bewegen uns da eh in eine gute Richtung, ne? So 4-Tage-Woche, wenn es halt eine richtige 4-Tage-Woche ist, also 10 Stunden an 4 Tagen zu arbeiten, nur dass das mal auch gesagt ist, das ist übrigens keine 4-Tage-Woche. Das ist eine 5-Tage-Woche auf 4 Tage. Das ist ein Unterschied. 4-Tage-Woche sind 4 mal 8 Stunden arbeiten. Und dann zu realisieren, hey, reicht auch, muss reichen. Aber das ist jetzt wieder alles ein Thema für wann anders. Und vor allem, da brauche ich, glaube ich, auch ein Gegenüber, weil das ist jetzt natürlich alles schon höchst frech von mir, das hier einfach so rauszuballern als alter linker Weltverbesserer und mir halt jetzt hier keine Gegenmeinung anhören zu müssen. Nein, das ist mir auch bewusst. Wollte ich damit jetzt nur kurz gesagt haben. Jetzt bin ich wieder abgeschweift. Mensch, warum haltet ihr mich denn nicht auf? Also, um nochmal den Bogen zu spannen. Ich hinterfrage gerade ganz schön viel, vor allem in romantischer Hinsicht, wo denn meine Reise so hingeht. Und ich habe mir jetzt einfach nur vorgenommen, ich werde meine Vorstellungen hinterfragen. Nicht, weil ich denke, dass sie falsch sind, sondern weil ich es einfach nicht ausschließen will, dass da noch nicht die letzte Entscheidung gefallen ist. Und natürlich, weil ich einfach offen bleiben will. Wieder bei dem Thema bleiben mit Polygamie, Monogamie. Ich glaube, ich will eine Monogamie. Aber vielleicht ist es ja doch was anderes. I don't know. Und das ist jetzt das Schlusswort für heute. Damit lasse ich euch jetzt alleine, damit ihr euch auch da Gedanken drüber machen könnt. Und beim nächsten Mal erzähle ich euch, mit wie vielen Menschen ich gleichzeitig gerade eine Beziehung führe. In diesem Sinne, vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Wiederschauen, reingehauen. Habt's euch lieb, sie fix. Ich bin der Perle und da bin ich der Mann.
Wieder eine Woche rum, mir fällt auf, fehlt der Mumm und die Muse auch, mich zu küssen. kümmern, mich zu hegen und zu pflegen. Drum mach ich jetzt den Vorhang auf, stelle fest, was ich brauch, ist ganz einfach, ich warte still.